Ja, können Sie mich gut hören?
Ja.
Also ich darf Sie recht herzlich begrüßen und freue mich, Ihnen in den nächsten circa 20 Minuten ein wenig aus meiner Arbeit oder unserer Arbeit besser gesagt berichten zu dürfen. Können Sie das gut erkennen oder sollen wir das mit dem Licht ein bisschen... Ah ja, so ist besser, ne? Jo. Ja, auch gut. Das ist eigentlich wichtiger, ja. Okay. Wie schon berichtet, die Beratungsstelle Gegenwind gibt es seit 1998 unter dem Namen Gegenwind, ist aus der Vorarbeit mit Jürgen Fuchs entstanden, wie eben schon richtig gesagt wurde. Und das Thema heute oder das Thema, das Sie hier beschäftigt, hat insofern auch natürlich etwas mit unserer Arbeit zu tun, als wir mit Ihren Zeitzeugen versuchen, psychosozial-therapeutisch zu arbeiten. Das heißt, Zeitzeugen in unserem Kontext, so wie wir sie kennen, sind auch oder haben Teile von psychischen Problemen mit sich zu tragen. Und ich versuche Ihnen im Grunde heute aus unserer Sicht deutlich zu machen, worauf Sie bei Ihrem Umgang, sage ich jetzt mal, mit Zeitzeugen vielleicht achten sollten. Vorausgeschickt sei, dass ich grundsätzlich, das ist vielleicht auch mit das Wichtigste, was ich Ihnen heute mitgeben darf, sagen möchte, dass ich davon ausgehe, dass zunächst mal Menschen, die sich überhaupt für Zeitzeugenschaft bereit erklären, schon ein ganzes Stück an Verarbeitung ihrer traumatischen Erfahrung hinter sich haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es immer so sein müsste. Mir sind auch einzelne Fälle bekannt, wo wir in der Beratungsstelle Gegenwind das Gefühl hatten, dass einzelne Personen sich überschätzen und viel zu früh in die Zeitzeugenschaft einsteigen wollen, aus ganz bestimmten Gründen, auf die ich gleich hinweisen werde. Grundsätzlich habe ich zwei Schwerpunkte rausgesucht. Das eine ist, dass ich Ihnen ganz kurz was über die psychosoziale Situation von politisch Traumatisierten sagen möchte und dann ein paar Aspekte aus der Kommunikation in der Zeitzeugenarbeit. Grundsätzlich geht es darum, dass es natürlich nach politischer Verfolgung auch psychische Erkrankungen geben kann, nicht muss, muss man sagen. Die neue Studie von Andreas Merker, die Dresden-Studie, besagt allerdings, dass doch ein Großteil von Menschen, die gerade in politischer Haft in der ehemaligen DDR saßen, auch viele Jahre nach der Inhaftierung noch mit PTSD, also posttraumatischen Belastungsstörungssymptomen, also vor allen Dingen Vermeidungen, Intrusionen und Übererregungen zu tun haben. Übererregung in dem Sinne, dass das Menschen sind, die nicht zur Ruhe kommen können. Ja? Und deshalb ist es wichtig, ein bisschen was über traumatischen Stress zu wissen und vor allen Dingen auch etwas zu wissen über das emotionale Gedächtnis. Eine Traumatisierung, das ist ja sozusagen mittlerweile fast schon ein Modebegriff geworden. Fast jeder sozusagen behauptet ja heutzutage, irgendwo traumatisiert zu sein. Also wenn bei uns Leute anrufen oder auch wenn in der Praxis Leute anrufen, frage ich erstmal, was für eine Art von Traumatisierung ist es denn? Also man ist sozusagen möglicherweise, wenn man den Begriff sehr weit fasst, natürlich auch traumatisiert, wenn man schwierige Erlebnisse in der eigenen Kindheit oder Jugend gehabt hat. Aber das fällt aus unserer Definition eher in den Bereich der Regelbelastung. Das heißt, das Leben ist eben an sich nicht ganz ungefährlich und es kann einem immer irgendwie mal was zustoßen. Ja? Aber das ist aus unserer Warte ein Unterschied zu dem, wenn Menschen sogenannte man-made Disaster erleben, das heißt von Menschen beabsichtigt zugeführte schwere Traumatisierung, wie es in den Haftanstalten der DDR mit in Kombination mit Zersetzungsmaßnahmen und so weiter unzweifelhaft der Fall ist. Also, es gibt aus unserer Warte zunächst mal den Prozess der Traumatisierung, dann gibt es das, was man als einen traumatischen Zustand direkt nach der Traumatisierung bezeichnet. Wie gesagt, hauptsächlich geprägt durch die posttraumatischen Symptome der Vermeidung, der Überflutung, der Reizüberflutung, Intrusion, des immer wieder Einschießens von Bildern aus dem traumatisierten Zustand und natürlich der Übererregbarkeit. Und es können sich pathologische Veränderungen daraus ergeben, müssen aber nicht. Wir kennen durchaus auch Leute, die ihre traumatischen Erfahrungen im Sinne einer Einordnung in ihre Biografien gut bewältigt haben, die sozusagen heute darüber auch sprechen können, die freimütig darüber sprechen können und die dann zum Beispiel auch in Zeitzeugenprogrammen natürlich gefragte Menschen sind. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Zeitzeugenschaft aus unserer Warte natürlich auch was sehr Heilsames haben kann für den einen oder anderen, weil eben im posttraumatischen Raum, wie wir das nennen, Zeitzeugen natürlich auch eine sehr wichtige Funktion haben, nämlich über bestimmte Erfahrungen, die für sie persönlich und für andere schlimm waren, berichten können und damit, sagen wir, ganz entscheidende Verarbeitungsschritte in ihrer Biografie auch machen können. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen älteren Herrn, mit dem ich die Untersuchungshaftanstalt in Dresden besucht habe. Es waren glückliche Umstände, die wir dort antrafen. Es waren zwei junge Historikerinnen, die dort arbeiteten und die, sagen wir mal, sehr empathisch auf den älteren Herrn eingingen, ihm sofort die Schlüsselgewalt übertrugen. Das heißt, er war derjenige, der die Führung gemacht hat. Er war derjenige sozusagen, der mit uns die Zelle aufgesucht hat. Er hat berichtet, was passiert ist. Die haben sich also im Grunde einfach nur etwas zurückgehalten, haben ihn berichten lassen. Und das ist für ihn eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, dass er sozusagen die Herrschaft über dieses furchtbare Gefängnis jetzt in der Hand trug und dass ihm offenbar interessiert und aufmerksam zugehört wurde. Das war ungeheuer wichtig. Ja. In dem Zusammenhang sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Diskurs über die historische Wahrheit traumatischen Geschehens, gerade was DDR-Verfolgung angeht, ja auch noch längst nicht abgeschlossen ist. Sie, die Sie hier versammelt sind, tragen ja offenbar mit dazu bei, dass dieser historische Diskurs über die Wahrheit traumatischen Geschehens in der ehemaligen DDR auch neue Facetten erhält. Man kann sagen, dass zum Beispiel derzeit die Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges sozusagen die Echtzeit ihres generationalen Narrativs erleben. Das heißt, die Erfahrung machen, dass sie tatsächlich als Angehörige einer traumatisierten Generation erkannt und auch behandelt werden. Und das ist ja leider bei vielen der Verfolgten der SED-Diktatur durchaus noch nicht der Fall. Also das Bewusstsein, dass man einer Gruppe angehört, die verfolgt worden ist, ist teilweise noch nicht so richtig ausgebildet. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Psychische Erkrankungen, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sehen Sie hier, was alles theoretisch sich nach politischer Verfolgung entwickeln kann. Neuerdings auch die sogenannte Das lassen wir jetzt aber durchlaufen. Sie haben eben unten gesehen, ist egal. Wir haben eh nicht so furchtbar viel Zeit. Das ist jetzt zu weit, jetzt müssen wir wieder zurück. Ah ja, so geht das, genau, ja. Also die Verbitterungsstörung haben Sie unten gesehen. Es ist ja gerade das neue DSM-5 rausgekommen, also das Manual psychischer Erkrankungen. Und da ist jetzt tatsächlich die Verbitterungsstörung als neue Traumafolgestörung aufgenommen worden. Und das ist eine neue Diagnose, da müssen wir nochmal gucken, wie wir damit jetzt eigentlich umgehen. Das ist eine Diagnose, die sich durch, sagen wir mal, eine hohe Anzahl von Untersuchungen gerade unter DDR-Verfolgten entwickelt hat, sage ich mal. Und diese Verbitterungsstörung wird zu prüfen sein. Sie ist zumindest jetzt im DSM-5 drin. Bisher war tatsächlich das Problem, dass es teilweise nicht ganz einfach war, die Symptomatik politisch Verfolgter in der ehemaligen DDR in die bisherigen Diagnoseschemata einfügen zu können. Man hat im Grunde nur zur Auswahl die posttraumatische Belastungsstörung oder die andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung. Beide nicht so ganz passend und man wird sehen, wie das sich jetzt hier weiterentwickelt. Okay. Es ist bekannt, dass Menschen, die politisch verfolgt wurden, beziehungsweise die eine PTBS entwickelt haben, im Bereich gerade des Umgangs mit ihren eigenen Affekten nicht gerade einfach immer sein müssen. Es gibt bestimmte Einschränkungen in der Bandbreite der Affekte, es gibt bestimmte Affektbereiche, die komplett zurückgedrängt sind, aber es gibt auch eine Tendenz zu Impulsdurchbrüchen und es gibt natürlich immer wieder das Überfallenwerden von Flashbacks, Ängsten und so weiter. Das muss man natürlich in die Arbeit mit einbeziehen, wenn man diese Menschen als Zeitzeugen aufruft. Zudem sind gerade bei DDR-Verfolgten von hohem Misstrauen auszugehen. Es gibt diesen Bereich Scham und Verrat. Viele Menschen sind verraten worden. Viele Menschen haben in den Haftanstalten Dinge erlebt, die sie sich selber persönlich vorwerfen, die nicht verarbeitet worden sind. Zum Beispiel gehen viele davon aus, dass sie sich nicht genügend gegen ihre Peiniger gewehrt hätten, auch wenn objektiv gesehen gar keine Chance bestanden hat. Ja. Und natürlich über allem schwebt dieses Nicht-Vergessen-Können. Und was ich eben schon sagte, es gibt eben diese doch immer wieder retraumatisierenden Einflüsse, sich als Opfer zweiter Klasse zu fühlen, keine gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen.
Durch die Haft stigmatisiert worden zu sein und so weiter. Wichtig, wenn es jetzt gerade um die Zeitzeugenschaft geht, ist die Frage, wo sind eigentlich die traumatischen Erfahrungen gespeichert? Also, grundsätzlich kann man sagen, dass es zwei Formen von Abspeicherung traumatischer Erinnerungen gibt. Das eine sind traumatische Erfahrungen, die sich im sogenannten emotionalen Gedächtnis als implizite Inhalte, die sich auf die damals empfundene Erregung beziehen. Das heißt, sie geraten in eine Situation, in der sie Lebensgefahr empfinden, in der sie unter einen Schockzustand geraten und sie erinnern sich im Grunde dann nicht mehr bewusst an die eigentliche Situation, sondern das, was sie in dieser Situation emotional oder affektiv erlebt haben, setzt sich quasi im Körper ab. Es ist dann sogar so, dass bestimmte physiologische Prozesse, zum Beispiel starker Cortisolausstoß, bewirken, dass der Übergang zum Cortex oder zum Neokortex nicht mehr funktioniert. Das heißt, sie denken dann in dem Moment nicht darüber nach und können das einordnen, das, was passiert ist, sondern es setzt sich quasi im Körper ab. Und das ist dann eben auch das Problem, wenn solche impliziten Inhalte gespeichert sind, dann geraten sie durch einen Geruch, durch ein bestimmtes Geräusch, durch einen bestimmten Blick, durch ein bestimmtes Wort, was ihnen sozusagen widerfährt, in diesen Zustand und sind damit im Grunde ihren eigenen physiologischen Prozessen ausgeliefert. Das ist also diese Überflutung. Und das ist das Problem. Wenn Menschen in solche Zustände geraten, sind sie als Zeitzeugen absolut überfordert und sind im Grunde in solchen Situationen dann eher in Retraumatisierungszyklen auf einmal gefangen. Wie ich zu Anfang sagte, gehe ich eigentlich davon aus, dass wenn Menschen sich für Zeitzeugenarbeit zur Verfügung stellen, sie eigentlich zur zweiten Gruppe gehören müssten. Das heißt, gespeichert sind explizite Inhalte im autobiografischen Gedächtnis. Das heißt, die Verbindung zum Neokortex hat funktioniert. Das heißt, man kann bestimmte Gedächtnisspuren, bestimmte Dinge, an die man sich erinnert, beschreiben. Also es gibt ein Narrativ, man kann sie erzählen und man ist nicht physiologisch traumatischen Dingen unterworfen, ausgeliefert, sondern man kann darüber sprechen. Und das ist einfach der große Unterschied. Wenn, ganz kurz nur gesagt, wenn Sie da unsicher wären an so einem Punkt und zum Beispiel jemanden gegenüber haben, der in bestimmten Situationen anfängt zu zittern, Schweißausbrüche bekommt, nicht mehr weitersprechen kann, kalkweiß wird und so weiter und so fort, dann können Sie eigentlich davon ausgehen, dass bestimmte implizite Inhalte abgerufen werden und dass diese Person eigentlich nicht geeignet ist, als Zeitzeuge zu arbeiten. So wertvoll das sozusagen für den Einzelnen auch sein kann, aber dann ist es einfach noch nicht so weit. Und man weiß mittlerweile aus der Traumatherapie eben auch, dass man Menschen nicht damit hilft, sie immer wieder in diesen Zustand der Reizüberflutung zu bringen. Das heißt, die Leute erzählen dann irgendwas, kommen in diesen Zustand, wo ihr Vegetativum anspringt. Und damit wird das Problem aber für sie nicht gelöst, sondern sie machen eigentlich nur die Erfahrung, dass sie wieder hilflos diesen inneren Impulsen ausgeliefert sind. Und das ist eine Retraumatisierung par excellence. So, also im Grunde habe ich es eben schon gesagt, es gibt den Auslösereiz, es gibt die autonome Reaktion, die Emotion, dann die physiologischen Begleiterscheinungen und eben, wenn es auf der höheren Ebene längs läuft, dann gibt es irgendwann auch eine kognitive Einordnung und Bewertung. Für die Menschen, von denen ich eben gesprochen habe, die diese Probleme mit der physiologischen Überreizüberflutung haben, ist es im Grunde wertvoll, wenn man ihnen zunächst mal überhaupt erklärt, dass das, was sie haben, eine Folge ihrer Traumatisierung ist und dass sie nicht sozusagen ausgeliefert sind, dass sie nicht verrückt sind, dass sie nicht sonst was haben, sondern dass sie das erstmal einordnen können, was das eigentlich ist, was da mit ihnen passiert. Ja, das ist sozusagen eine wichtige Hilfe. Aber das hat dann im Grunde in der klassischen Zeitzeugenarbeit eigentlich nichts zu suchen. Ja? So, also, das heißt, wenn man mit Zeitzeugen aus unserem Blickwinkel arbeitet, dann ist es wichtig zu beachten, das, was sozusagen in der Psychotraumatologie die entscheidende Rolle spielt, dass man einen guten Weg findet zwischen Konfrontation und Stabilisierung. Das heißt, darüber wird heute immer noch gestritten. Soll man Menschen relativ schnell einer Trauma-Exposition zuführen? Also soll man die Leute ihre traumatische Situation erzählen lassen? Soll man sie mit bestimmten Behandlungsmethoden, die direkt ins Trauma reingehen, also dass man Leute auffordert, in die traumatische Situation reinzugehen und dann mit bestimmten Methoden, wie zum Beispiel EMDR, die geführten Augenbewegungen oder Debriefing oder Hypnotherapien, dann quasi direkt am Trauma zu arbeiten, soll man das tun? Oder soll man sie sozusagen erstmal eine Weile stabilisieren? Soll man ihnen sozusagen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie mit ihren Körperreaktionen umgehen können, wie sie bestimmte soziale Situationen durchstehen können und so weiter und so weiter? Das ist im Grunde die Frage der Psychotraumatologie, um eben unbeabsichtigte Traumaexpositionen zu vermeiden. Und das ist im Grunde auch das, wovor ich sie warnen will, quasi, dass das eben möglichst nicht passiert, dass eben nicht Leute auf einmal in diesen Zustand des ausgeliefert Fühlens reingeraten. Ja? Okay. Dazu ist einfach wichtig, um das beurteilen zu können, wie sind die Leute sozusagen, wie können die sich kontrollieren, welches Alter hatten die zum Beispiel beim Zeitpunkt der Verfolgung, wie sind die an die Täter von damals noch gebunden, wie ist das individuelle Strukturniveau und welche Coping-Strategien haben sich bei den Einzelnen eigentlich ausgebildet. Wenn Sie hier mal gucken, was sozusagen das Strukturniveau bedeutet, kann man sagen, also, wenn jemand gut mit Stress umgehen kann, dann hat er eine relative Form von Autonomie und Beziehungsfähigkeit. Da sind bestimmte Affekte da, Freude, Angst, Schuld, die sind vorhanden. Ja? Da ist nicht nur chronische Wut und Depression vorhanden, wie bei geringem Umgang mit Stress. Es sind nur leichte neurotische Einschränkungen vorhanden und nicht impulsive, selbstbestrafend entwertende Anteile. Und das merken Sie, oder das kann man dann, denke ich, schon in Gesprächen auch merken, wie jemand auf Sie wirkt, ob die affektive Bandbreite weit ist, ob sie eng ist, ob jemand immer nur vorwurfsvoll ist, ob jemand immer nur entwertendes sich selber auch entwertet, ununterbrochen und so weiter. Ja? Also ob jemand auch ständig sich Vorwürfe macht und so weiter. Ja? Das mal so als Überblick. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu Punkt 2 kommen, wenn Sie quasi mit Zeitzeugen arbeiten, dann ist es wichtig, dass Sie so ein bisschen einen diagnostischen Blick haben sollten, wen Sie da eigentlich vor sich haben, ob derjenige stabil ist und ob der in der Verarbeitung schon weit ist. Ja? Das heißt, es ist nicht schlecht zu wissen, was für eine Form von Schädigungsgrad hat derjenige eigentlich. Also ist derjenige zum Beispiel in Behandlung? Welche Form von Diagnose liegt da möglicherweise vor? Was für eine Belastung hat er eigentlich? Handelt es sich bei demjenigen darum, hat er ein monotraumatisches Erlebnis gehabt? Also ist er einmal in eine ganz schwierige Situation gekommen, die aber sozusagen eingebettet ist in eine lebensgeschichtliche Entwicklung, die relativ stabil ist? Gibt es gute Bindungen an Eltern, Bezugspersonen? Gibt es einen Partner? Ist jemand überhaupt in der Lage, eine Partnerschaft zu führen? Und so weiter und so weiter. Das sind so Dinge, die sollte man so ein bisschen mal mitlaufen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie das jetzt alles abfragen müssten, aber so für den Hintergrund ist es nicht schlecht, das zu wissen. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand monotraumatisch sozusagen eine Erfahrung gemacht hat, die schwierig ist, oder ob jemand eine sogenannte Entwicklungstraumastörung hat. Und das ist leider bei DDR-Zeitzeugen nicht selten der Fall. Das mussten wir auch immer wieder in Begutachtungssituationen deutlich machen, dass die Haftanstalt oder die Inhaftierung, die Zersetzung durch die Stasi, die Überwachung durch die Stasi oftmals das Ende einer Verfolgungsserie ist. Es ist ja nicht selten gewesen, dass sich auch bestimmte biografische, schwierige Einheiten schon vorher abgebildet haben. Gerade jetzt haben wir viel mit Heimkindern zu tun. Und da fängt eigentlich die Verfolgungsgeschichte ganz früh an. Da ist vielleicht früh eine Problematik in der Familie. Dann sind die Kinder ins Heim gekommen, im Heim sehr repressiv erzogen worden, in Anführungszeichen, haben vielleicht immer wieder gesagt, ich will zu meinem Vater, der ist aber im Westen. Und das hat man sozusagen als Aufmüpfigkeit, als Verstoß gegen den Staat oder sonst was ausgelegt. Und dann hat derjenige irgendwann eine Karriere hinter sich. Das heißt, der ist dann vom Kindernheim in den Jugendwerkhof und hat dann natürlich irgendwann mal rebelliert, hat dann vielleicht irgendwann auch mal im Fopo eine reingehauen oder sonst was gemacht. Und dann ist dann quasi das Ende die Haftanstalt. Gut. Wichtig natürlich auch Auslöser von Triggerung. Also wenn Sie sich mit jemandem unterhalten und haben das Gefühl, dass der bei bestimmten Reizworten, in bestimmten Situationen oder durch eine bestimmte Art und Weise, wie Sie ihn befragen oder mit ihm sprechen, negativ reagiert, dann ist das natürlich auch ein Hinweis, dass das eine Überforderung sein kann. So, wie viel habe ich jetzt? Na, Moment, darf ich noch. Also, das heißt, wichtig ist, dass Sie den Stabilisierungsgrad, der vorliegt, versuchen, so im Hintergrund ein bisschen zu erfassen. Das heißt, haben Sie jemanden vor sich, der zum Beispiel die ganzen Anträge nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen gestellt? Ist das jemand, der schon mal was gemacht hat in Richtung Rehabilitierung? Ist das jemand, der eine Anerkennung von psychischen Haftfolgeschäden schon versucht hat zu erwirken? Ist das jemand, der arbeitsfähig ist? Wie sieht es mit der emotionalen Stabilisierung aus? Ist das ein Mensch, der auf Sie eine relativ gefasste Ausstrahlung hat? Wie ist der familiäre Hintergrund? Sind möglicherweise Nachkommen oder ist innerfamiliär Stasi-Einfluss zu beklagen? Und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die natürlich eine große Rolle spielen. Gut, und dann ist natürlich wichtig zu wissen, wie weit ist der eigentlich mit der Verarbeitung seiner traumatischen Erfahrung? Sprich, hat der schon mal eine Therapie gemacht? Konnte der Erinnerungen, die ihn belasten, in gewisser Weise heimisch machen, das heißt im eigenen Register irgendwie schon einordnen? Also kann jemand wirklich sagen, das war eine ganz schwere Zeit, aber heute mache ich das und das und das und ich kann darüber reden? Oder bin ich sozusagen diesen traumatischen Erfahrungen, wie ich vorhin meinte, immer noch ausgeliefert, unterworfen? Ist sozusagen bei mir zu Hause der Herrscher, die ehemalige SED immer noch und deren Verfolger, führen die bei mir im psychischen Haushalt Regiment oder konnte ich da schon irgendwas gegensetzen? Ja? Also hat so jemand schon mal eine Haftanstalt besucht? Gab es therapeutische Situationen und so weiter und so weiter? So, spezifisch natürlich in der, oder DDR-spezifisch in der Zeitzeugenproblematik ist, dass man theoretisch auf unterschiedliche Personen treffen kann. Man kann auf sogenannte ehemalige Systemträger treffen, man kann auf Täter in Anführungszeichen treffen. Hat es ja auch nicht selten gegeben, wissen wir aus Berichten von Leuten, die in unsere Beratungsstelle kommen, dass sie Vernehmer im Bus getroffen haben, diesen und jenen, der in ihrer eigenen Biografie eine schwierige Rolle gespielt hat, auf irgendeinem Amt, wieder in einer bestimmten Position und so weiter und so weiter. Das sind natürlich äußerst unangenehme Zusammentreffen. Und natürlich auch, wie werden sogenannte Mitläufer, also die einfach alles mitgemacht haben aus der Warte der Betroffenen, wie werden die sozusagen gesehen in der Konfrontation? Dann natürlich, wie wird mit verschiedenen Aspekten der Nachwendethematik umgegangen? Also wird mangelnde Empathie beklagt? Unterstellt man sich sozusagen schuldgefühlshaft bestimmten Dingen? Gab es auch schon Situationen, dass quasi Zeitzeugen berichteten, dass sie völlig irritiert waren, dass ehemalige, sage ich jetzt mal, durchaus parteinahe oder systemnahe Personen dann Haftanstalten aufgesucht haben und sich sehr, sehr devot dann in diesen Führungen verhalten haben. Und das war für die Zeitzeugen, die die Führung gemacht haben, absolut irritierend. Ja? Also die konnten sozusagen mit diesem Schemawechsel überhaupt nichts anfangen, waren völlig irritiert, waren also im Grunde darauf eingestellt, dass wieder Worte gegeben werden, Provokation oder sonst was und stattdessen eine völlig devote Haltung. Ja? Okay. Generell kann man sagen, dass in den Beziehungen zwischen Interviewer und Zeitzeugen veränderte emotionale Gegebenheiten eine Rolle spielen, dass natürlich charakteristische Rollenhaltungen gibt, auf die ich gleich eingehen werde, dass man sozusagen auch ein bisschen gucken muss, ob versteckte Appelle da sind und natürlich auch ein bisschen gucken muss, ob die Organisationsstrukturen, in denen zum Beispiel Zeitzeugenbefragungen stattfinden, ob die günstig sind, weniger günstig sind, ob die spezifischen Bedürfnisse der Zeitzeugen wirklich aufnehmen oder ob Leute, sagen wir mal, in einem Maße eingespannt werden, was den Einzelnen nicht gut tut. Also gibt es da so eine Art Obhutspflicht auch der Einrichtungen, wo Zeitzeugen eingesetzt werden, wird ein bisschen geguckt, dass die Leute das auch wirklich schaffen können, dass sich der Einzelne nicht übernehmen und so weiter. Das spielt natürlich eine große Rolle. Generell kann man sagen, dass auf der Zeitzeugenseite eher diese bestimmte emotionale Komponenten eine Rolle spielen. Das kann changieren zwischen Überlegenheitsgefühlen, Vertrauen, Hoffnung, aber auch Verunsicherung natürlich, Angst, Wut, Ärger und Aggression. Vor allen Dingen dann, wenn die Reaktionen derjenigen, die die Zuhörer sind, sozusagen nicht adäquat, nicht entsprechend sind, nicht eingeordnet werden können. Also, die Widersprüchlichkeit in der Zeitzeugenrolle ist, auf der einen Seite so eine omnipotente Rolle zu haben, alles im Griff, dann aber auch wieder völlig angreifbar zu sein. Und das kann eben von einer zu anderen Sekunde auch umschlagen. Ne? Schütz mich, ich habe Angst, ich bin sauer, hilf mir, lass mich, ist alles da, vorhanden. Generell kann man sagen, dass auf der Zeitzeugenseite eine relativ hohe Emotionalität häufiger vorliegt, dass auch eine gewisse Asymmetrie der Kommunikation da ist, dass auch Hilfsappelle ausgesendet werden, aber auch Angriffe natürlich denkbar sind. Also es gibt es ja auch nicht selten, dass sozusagen von einem belehrenden bis zu einem aggressiv angreifenden Duktus alles dabei sein kann. Und auf der anderen Seite die Interaktionspartner dann häufig eher in so einer Art diagnostischen Haltung da sind, die sozusagen den Zeitzeugen so ein bisschen betrachten wie so ein wundersames Tierchen, was man sozusagen unter das Mikroskop legt und schaut, wie reagiert denn der eigentlich. Da wird eher so eine Art sachlicher, rationaler Umgang erwartet oder auch häufig gesehen. Habe ich häufiger auch gehört von Einrichtungen, in denen Historiker und Zeitzeugen zusammenarbeiten, dass so eine gewisse, sage ich jetzt mal, Vorwurfshaltung von Seiten der Zeitzeugen aufkam, dass sie sagten, ja, die sind immer so kühl, so rational, die Historiker, ja, wir kommen uns irgendwie seltsam vor, wir sind so die Typen, die hier so die emotionale Rolle haben, die hier so ein bisschen Dampf reinbringen, aber die Leute, die hier kommen, die wollen schon eher so ein bisschen unsere Emotionen haben, die wollen nicht nur alles verstehen hier oben, sondern die wollen richtig merken, die haben wirklich gelitten, die Leute, also wir sollen ja hier teilweise Theater spielen und so weiter und so fort, ne? So weit geht das Ganze, ja. Also haben wir auch im Übrigen nicht selten gehabt, wenn Presseanfragen kamen in der Beratungsstelle, dass dann tatsächlich manchmal Journalisten dabei waren, die dann sagten, na, wir brauchen schon einen, der so ein bisschen emotionaler ist. Na, da sage ich, ja, ein bisschen Blut sollte schon dabei sein. Ja, quotentechnisch, na ja, klar, kriegen wir alles hin, ne? Ja, ja. Ja, also, bei den Verfolgten ist es eben nicht selten so, dass dann auch Gefühle von totaler Manipulation kommen, dass dann eben auch doch schwerere Selbstwertstörungen aktualisiert werden. Man darf ja eins nicht vergessen, dass Traumatisierung eben auch das Selbstwertgefühl entscheidend runterbringen kann und dass natürlich auch dann eine Tendenz zur Erhöhung und Dämonisierung der Täter stattfinden kann. Also zusammengefasst kann man sagen, die Gefahr ist sozusagen bei im Zeitzeugen-Interviewer-Verhältnis, dass auch der Interviewer zum Verfolgten werden kann, der dem Zeitzeugen zu viel abverlangt, zu sehr quasi hinterherkommt, ihn zu sehr in eine bestimmte Rolle zwingt, aber auch umgekehrt, dass der Zeitzeuge selber zum Verfolger wird und auch dem anderen sozusagen schwer zusetzen kann. Und das kann dann in den Bereich gehen, dass man unverbindlich wird, dass man unaufmerksam wird, dass man auch so verschworenen Zirkel bildet, dass man sozusagen mit den Zeitzeugen unter einer Decke steckt auf einmal. Und das kann so weit führen, dass man gewisse Rollen im imaginären Gerichtssaal, so wie ich das immer mal genannt habe, einnimmt. Das heißt, dass man in so eine Art Richterrolle schlüpfen kann dem Zeitzeugen gegenüber oder in eine Rolle des Staatsanwaltes, dass man aber auch zum Ankläger werden kann und so weiter. So, das lassen wir weg und kommen im Grunde jetzt zum Ende. Und da will ich es dabei auch belassen erstmal. Wichtig ist sozusagen, dass bestimmte destruktive Momente im Verhältnis Zeitzeuge-Mitarbeiter möglichst vermieden werden. Also das sind zum Beispiel Überidentifikationen. Es ist nicht selten so, dass auch Zeitzeugen übermäßig bewundert werden. Ich bewundere dich, ja, für deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist teilweise übertrieben, damit können die Leute auch nichts anfangen. Es gibt den Faktor der Beschuldigung oder den Simulationsvorwurf. Dir geht es besser, als du vorgibst, du übertreibst, du sagst die Unwahrheit. Das ist häufig ein Konfliktfeld mit Zeitzeugen. Entmachtung, dass sozusagen derjenige, der Interviewer, das Gefühl hat, dass er nichts ausrichten kann, was übrigens auch in der Therapeutenrolle natürlich passieren kann. Nicht selten die Distanzierungs- oder Neutralitätslösung, mir ist es egal, was passiert, ich halte mich einfach raus. Ja? Oder, das ist natürlich so die wissenschaftliche Haltung. Ja? Also Emotionen, hier spielen hier keine Rolle. Wir sehen das Ganze nüchtern und wissenschaftlich. Ängstigung. Das kann auch sein, dass man sich sorgt um den Zeitzeugen, er könnte sich etwas antun. Oder auch natürlich Beschämungsanteile, mir geht es gut, ihm, ihr eben nicht. Vielen Dank erstmal für Ihr Interesse.